vier Sätze formuliert, die wir jetzt hier unten sehen, die roten da, das rote. Und irgendwann im Laufe des Lockdown, wo wir uns dann als Spurgruppe immer wieder getroffen haben, haben wir gemerkt, die vier Sätze, die sind eigentlich uns noch relativ wichtig, darum haben wir sie auch aufgeschrieben im ersten Mal. Aber auf dem oben möchten wir alles, was wir machen in der Spurgruppe, bauen. Und auf dem oben ist nachher auch das Konzept entstanden, wo wir im Teilspurgruppe-Team-Gottesdienst eigentlich entwickelt haben. Und Simi, willst du noch ein bisschen etwas sagen dazu?
Ja, also ich kann noch mal schnell grob den durchgehen. Gibt es irgendjemanden, der das Bild noch nie gesehen hat? Dass ich ein bisschen weiss, wie viel man muss sagen. Also ganz grob, wir haben gesagt, wir würden gerne verschiedene Gottesdienstformen aussuchen, das ausprobieren. Ein klassischer Gottesdienst wie heute Morgen, ein Brunch am zweiten Sonntag, das wird wahrscheinlich eher ein Grillieren im Wald sein, da tun wir dann im Laufe der Woche noch kommunizieren, was wir nächsten Sonntag machen. Dann ein Friends-Sonntag, sagen wir dem, dort möchten wir miteinander da Bibel lesen, also anstelle von einer Predigt werden wir miteinander Bibel lesen. Und der vierte Sonntag ist ein Abendmahlsonntag. Und der Gedanke dahinter ist, wir sind so eine vielfältige Gruppe da. Und wir möchten diese Vielfalt einfach mit aller Kraft, die wir haben, ernst nehmen. Und wir wollen dieser Vielfalt Platz geben. Das ist eigentlich der Hauptmotivator hinter dem Versuch. Ich will sagen, es ist ein Projekt. Das ist nicht für jetzt bis in den Rest der Ewigkeit, sondern wir haben gesagt, wir probieren das so mal für ein halbes Jahr. Und dann sind wir darauf angewiesen, dass ihr dann da Rückmeldung gebt, gute, konstruktiv, was man anders könnte machen. Da gehen wir miteinander auf den Weg. Das sind nicht wir acht Unterhalter, die euch da versuchen, das Programm zu bieten, sondern wir sind miteinander unterwegs und versuchen miteinander Gottesdienstformen zu finden, die uns gut tun und unseren Mitmenschen.
Genau. Aber die andere Realität ist einfach die, dass wir nicht unendlich viele Leute haben, oder? Und die neue Idee, die trägt dem eigentlich auch Rechnung, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich Ressourcen probieren zu schonen, womöglich, und auf gar keinen Fall niemanden verheizen. Und auch das beinhaltet eigentlich das, wie tun wir die Leute nicht verheizen, indem wir ihrer Vielfalt Rechnung trägt, indem wir niemanden überfordert, indem man nach Möglichkeiten sucht, dass nicht der Sam jeden Sonntag muss da stehen für die Begrüßung, sondern dass es eben möglich ist, die Leute so einzusetzen, dass sie ihnen Freude macht und nicht, dass es zu viel wird. Darum ist das Konzept entstanden. Und jetzt, das ist so der Kontext, dass wir jetzt, wo wir jetzt uns drin befinden, oder? Aber heute Morgen soll es jetzt vor allem um den roten Teil gehen. Weil in der Zeit, in den letzten 5 Monaten, haben wir viel über das nachstudiert. Und wir haben gerade in Vorbereitung auf diese Predigt eigentlich gemerkt, dass der rote, die 4 Sätze, die wir aufgeschrieben haben, ist eigentlich so eine Duplikation, zweimal. Und darum haben wir, der Timi und ich, haben das ohne Wissen von der anderen Spurgruppe, muss man sagen, haben wir das umformatiert und haben eigentlich gemerkt, es sind 2 Schwerpunkte. Und der eine Schwerpunkt, der ist Jesus im Zentrum, in allem, was wir machen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wir sind oder wir lernen, als Familie Gottes zu leben. Das sind die 2 Punkte, wo man, glaube ich, kann sagen, das sind unsere 2 Schwerpunkte als EGB, oder? Und die möchten wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Sprich, ich würde es mal so sagen, wir möchten mal schauen, kann man die 2 Schwerpunkte in unserem Verständnis von der Bibel verankern, um zu zeigen, dass das tatsächlich Schwerpunkte sind, die es wert sind, Schwerpunkte zu sein. So würde ich es mal formulieren. Der erste Teil werde ich machen und der zweite Teil der Sinn. Fangen wir also an. Jesus im Zentrum. Ich habe es mal so formuliert, wir haben Jesus im Zentrum in allem, was wir machen. Und als ersten Unterpunkt, und der folgt sofort, oder, ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann lernen wir von ihm und lassen uns von ihm verändern. Und das ist für mich so ein Bild, oder? Wenn wir wirklich ernst meinen, dass Jesus im Zentrum ist, dann können wir gar nicht drum herum, dass der rote Pfeil kommt und dass es heisst, es gibt Veränderung. Es liegt in der Natur von Jesus, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, verändert werden. Und das möchte ich jetzt euch schnell zeigen. Ich habe es so gemacht, für mich habe ich mir überlegt, wenn Jesus im Zentrum ist, dann müsste ja irgendwo ein, ein, einen Bericht in der Bibel finden, vor allem in den vier Evangelien, wo Jesus etwas zu dem Thema sagt oder eine Geschichte, die das versinnbildlicht. Und im zweiten Teil habe ich dann immer gedacht, die Jünger von Jesus oder die Apostel, was haben jetzt die gemacht mit dem? Was ist aus dem erfolgt? Oder? Und da habe ich einen ausgewählt. Es gibt so viele, ich muss immer auf einen beschränken. Oder? Jesus hat gesagt, oder zumindest ist es in den Evangelien so aufgeschrieben, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nicht durch mich.
Nur durch mich.
Entschuldigung, oh, ich bin ein bisschen weiter weg. Zum Vater, danke vielmals. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn ja bereits gesehen. Also, wir sehen da eigentlich Folgendes. Jesus hat ziemlich ein klares Verständnis von sich selber gehabt. Und ich glaube zu Recht. Weil wenn man sich überlegt, dann mal überlegen, wenn der Mensch Jesus nicht auf dieser Erde gewandelt wäre, wären wir wahrscheinlich nicht da. Ich weiß auch nicht, wie Europa ausgesehen hätte, wenn Jesus nie erlebt hätte. Vielleicht wäre nach den Römern sind ja Barbaren auf Europa eingefallen, oder? Vielleicht wären wir heute alles Barbaren. Keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, die Person Jesus, die hat wirklich die Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Und wir haben heute das Resultat davon und wir sind uns einfach nicht bewusst. Wir haben das Gefühl, das ist schon immer so gewesen, aber das ist bei weitem nicht so gewesen. Sondern die Tatsache, dass Jesus auf dieser Erde war und was alles aus dem herausgewachsen ist, hat so viel verändert und so viel beeinflusst. Und darum denke ich, ist es nichts als gut und recht und auch im Sinn von Jesus, dass wir ihn im Zentrum haben. Wenn wir jetzt schauen, was im Kolosserbrief steht, dann sieht man, dass schon sehr bald die Interpretation vom Anspruch von Jesus einen breiten Widerhall gefunden hat, ich sage es mal so. Ich habe euch ein paar Vers aus Kolosser rausgesucht. Und jetzt wollen wir einfach mal in aller Ruhe zulassen, was dort steht. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, das Erste, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Also es zeigt relativ eindrücklich, meiner Meinung nach, wie Menschen, die unter Umständen sogar noch Jesus kennt haben, seinen Tod miterlebt haben, seine Auferstehung bezeugt haben, zu so einem Text gekommen sind. Und für mich ist das eigentlich relativ klar. Wer als nur Jesus soll im Zentrum vor allem stehen, wo wir eigentlich denken und tun, weil wir sehen in diesen Vers, in dem ist alles beinhaltet. Und das finde ich, ist wirklich immer wieder wert, dass wir darüber nachdenken und dass wir euch das vor Augen führen. Gut, jetzt habe ich gesagt, wenn Jesus so im Zentrum steht, dann muss das immer wieder, oder hat das immer Veränderung zur Folge. Und jetzt könntest du sagen, ja Paul, das kannst du schon behaupten, oder? Aber ich möchte jetzt da einen kleinen Beweis antreten. Auch da habe ich probiert, was sagt eigentlich Jesus zu dem, oder? Weil wenn ja das stimmt, was ich da behaupte, dann müsste ich das bei Jesus finden. Und interessant, in Matthäus 11 finde ich das meiner Meinung nach, oder? Und zwar heißt es, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Die Frage ist, ob das jedem so geht, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist das Angebot von Jesus da. Nehmt mein Joch auf euch, und jetzt kommt's, und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also für mich ist da relativ klar, für Jesus ist Verständnis so, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann sollen wir von ihm lernen. Und, wenn wir, und lernen bedeutet ja immer, lernen ist nicht Wissen erlangen, oder? Ich lerne nicht einfach, dass ich etwas weiss. Manchmal in der Schule, aber das haben wir dahingestellt. Aber so im Leben lerne ich etwas, dass ich es auch anwenden kann. Und immer wenn ich etwas Neues lerne und das anwende, dann gibt es eine Veränderung, oder? Also glaube ich, ist das im innersten Kern, in der Beziehung zu Jesus, dass wir lernen und uns verändern. Und auch die Jünger oder die Apostel haben das gemerkt. Das sieht man anhand von diesen zwei Versen. Die möchte ich noch schnell vorlesen. Stattdessen sollen wir, in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4,15. Und der Jakobus hat es so ausgedrückt: Wenn es aber einem von euch an Weisheit mangelt oder fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Also auch da merken wir, unterwegs sie mit Jesus bedeutet Veränderung, Entwicklung und nicht Stillstand oder muss ja nichts machen. Und ich denke, es ist wichtig, im ersten Vers ist noch richtig im Geist der Liebe, oder? Es geht nicht darum, Leistung zu produzieren, sondern es geht darum, mit Jesus unterwegs zu sein und er sagt uns zu jedem Zeitpunkt, was der nächste Schritt kann sein. Und also zum Abschluss eine kleine Klammern auf. Dort oben im Epheser steht: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Jetzt kann ich eine kleine Quizfrage machen. Ich habe schon mal etwas über Wahrheit gesagt, vor ein paar Minuten. Wissen Sie noch was? Genau, danke. Und ich denke, das ist ganz essentiell. Die Wahrheit, die dort steht, ist nicht die aufgeklärte westliche Wahrheit, wo ungefähr so geht, dass 2 plus 2 4 ist und somit ist das wahr. Sondern die Wahrheit, die dort steht, ist tatsächlich die Wahrheit, die in Jesus ist. Und denke mir, das ist ganz wichtig, weil die aufgeklärte westliche Wahrheit, wenn wir mit der probieren, miteinander zu reden, dann werden wir verlieren, auf beiden Seiten. Aber nur wenn wir die Worte, die in Jesus ist, die Person im Zentrum haben, werden wir feststellen, dass der Satz da wahr ist. Oder eben lebensfähig und tragfähig. Und durch das entsteht dann Hoffnung und Liebe und so weiter. So, das ist der Teil von meiner Seite. Wieso, dass ich glaube, dass Jesus im Zentrum so eminent wichtig ist. Und über das müssen wir immer wieder nachdenken und über das müssen wir immer wieder studieren. Dass es eben tatsächlich so ist. Und darum habe ich auch heute Morgen das Gebet, das ich gebetet habe, die Begegnung mit Jesus, die ist so essentiell wichtig, weil in dem Innen fängt alles an und in dem Innen hört alles auf und dazwischen ist er der, der uns hilft, die Veränderungen anzustoßen und zu vollbringen und so uns weiterzuentwickeln. Und wir brauchen das auch für den zweiten Teil, wie der Simi ganz klar jetzt wird schildern.
Ja, es war spannend, das zu entdecken. In dem Fundament, das wir da mal aufgeschrieben haben. Ich möchte etwas sagen zu Familie Gottes, zum zweiten Teil von dem Fundament. Zuerst möchte ich mich ganz kurz mit euch über den Begriff Familie unterhalten. Was wir denn da verstehen darunter? Verstehen wir denn da die zwei Erwachsene, zwei Kinder, moderne Familie? Es ist also so, zur Zeit, wo die Bibel niedergeschrieben ist, hat es das Wort Familie wahrscheinlich gar nicht gegeben. So wie wir es kennen, sondern man hat dort noch vom Haus geredet. Gibt es den Vers von Josua, der sagt, ich und mein Haus. Wenn ich jetzt den Text schreibe, heute würde ich wahrscheinlich schreiben, ich und meine Familie. Und sie haben auch viele weitere Begriffe für das Haus. Da hat nämlich einmal die Blutsverwandten dazugehört, verschiedene Generationen miteinander. Dann haben die aber auch die Sklaven, die Bediensteten, haben die dazugezählt, die haben fix zu der Familie gehört und lustigerweise das Erbland, das dazugehört hat, das hat dann gerade auch noch zu der Familie gezählt. Also das möchte ich nur sagen, zum zeigen, die haben vielen weiteren Begriff gehabt für Familie, wie wir das haben und ich möchte nicht die antike Familie wieder einführen, überhaupt nicht, sondern einfach zeigen, wenn Jesus von Familie redet, dann hat er ein weiteres Bild gehabt, wie wir das haben. Und das möchten wir auch haben, wenn wir von Familie von Gott reden. Also es sind verschiedene Generationen. Und Blutsverwandtschaft beim Thema Familie, die darf sein, muss aber nicht sein. Also wir dürfen uns auch Familie sagen, wenn wir nicht blutsverwandt sind. Dann möchte ich kurz anschauen, was Jesus denn zur Familie gesagt hat. Ich tue das einfach paraphrasieren. Es ist alles in der Folie drin, wenn ihr das nachlesen wollt. Ist in Matthäus 12 steht das. Da ist Jesus in Nazareth daheim und es kommt jemand und sagt, du, deine Familie wartet denn draussen. Oder wirklich, also steht dort, deine Mutter und deine Brüder stehen draussen. Und Jesus, wie er halt manchmal ist, ein bisschen distanziert, sagt, wer ist denn meine Familie? Will mich noch tüpfen, wenn das der Johann oder Trebi oder so will fragen, oder, zu mir? Und nachher schaut er seine Jünger an und sagt, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Und dann ist der Nachsatz, die den Willen vom Vater im Himmel tun, sind meine Mutter und meine Brüder. Den Faden nehme ich später nochmal auf, mit dem Willen vom Vater. Aber das meinen wir, wenn wir von Familie, von Gott reden. Zum zweiten Teil, das Familienleben und der Umgang miteinander ist prägt von Liebe mit konstruktiven Auseinandersetzungen. Wir haben ein altes Logo ausgraben. Lernen, Liebe, Leben. Es hat Lehren, Liebe, Leben geheissen. Wir haben jetzt Lernen, Liebe genommen, einfach, dass wir auch noch etwas gemacht haben dran. Und ich finde einfach, für Familie von Gott sein oder auch für Gemeinde sein, es kommt immer wieder die Frage, ja, was machen wir eigentlich als Gemeinde, was machen wir als EGB? Mich dunkt, es trifft nichts so auf, also es trifft nichts den Nagel so auf den Kopf, wie der, du hörst nicht einmal einen Satz, wie der Ausspruch. Das ist das, was wir machen. Das ist der Zweck, das ist das Ziel. Wir lernen Liebe leben. Und über das möchte ich mich kurz unterhalten mit euch. Wenn wir von Liebe reden, dann reden wir nicht von irgendwie einer Romanze am Freitagabend oder was auch immer das könnte sein, sondern wir reden von der Liebe, die im 1. Korinther 13 umschrieben ist. Da kommen Wörter vor wie, sie ist geduldig und freundlich, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sucht nicht den eigenen Vorteil. Wo die Wahrheit siegt, wo Jesus siegt, freut sie sich mit. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht und so weiter und so fort. Ich habe nicht die ganze Liste vorgelesen. Von dem reden wir, wenn wir Liebe sagen. Dann hat Jesus so drei Liebesobjekte eingeführt, wenn man will. Kürze ab, er hat gesagt in Matthäus 22, 35 bis 40, lieb deinen Gott, lieb deinen Nächsten und lieb dich selber. Und das muss alles ausgewogen sein. Die drei Liebesobjekte müssen alle ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen, damit Liebe echt und nachhaltig kann funktionieren. Dann haben mich gefragt, ja, gibt es denn eigentlich irgendwie, ich komme halt aus der Industrie, gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, gibt es einen Maßstab, ob wir da irgendwie vorwärts kommen, vom Fleck kommen, ob wir gut unterwegs sind? Und mich dunkt, ich habe ihn gefunden. Und er hängt hoch. Das ist die Feindesliebe, wo Jesus in Matthäus 5, 43 schreibt er dort davon. Das lese ich euch jetzt da vor, weil da der Knopf zu der die Verbindung zu der Familie von Gott drinsteckt. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Gut, los jetzt, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Sagt der Satz nochmal, dass sich alle angesprochen fühlen. Damit erweist ihr euch als Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Da ist der Link zu der Familie von Gott. Die Familie von Gott, die übt sich in Feindesliebe. Das ist das, was uns verbindet. Vielleicht geht es auch so, wie der Männchen unten links, sich da ziemlich ohnmächtig fühlt, dieser Aufgabe gegenüber. Und da kann ich jetzt einfach Vollgas und Paul sein Teil. Der gehört da einfach mitten in das Bild hinein. Oder? Jesus ist im Bild vom Stabhochsprung geredet. Er ist unser Stab. Mit ihm können wir das packen. Das ist nicht ein unrealistisches, fiktives Ziel. So das Rüebli vor der Nase vom Esel, wo uns irgendwo hin soll führen. Sondern ich bin überzeugt, dass wir das echt können lernen. Und das hat eine verändernde Kraft in unserer Mitte und in unserem Umfeld. Aber wir können es nur mit Jesus lernen und durch ihn. Anders geht das nicht. Wie könnte das konkret aussehen? Ich möchte noch ein bisschen Emotionen auslösen vielleicht, weil wo Jesus das Wort Feind ausgesprochen hat, hat er das vor dem Hintergrund von den Assyrern gesagt, wo die Israeliten verschleppt haben, ihre Städte kaputt gemacht haben, Leute in die Gefangenschaft geführt haben. In der Zeit der Römer, wo Jesus das sagt, ist die römische Besatzungsmacht da, die unterdrückt jeden Tag, die geht auf den Sack, die nimmt dir dein Geld, die sagt dir, was du musst. Ganz etwas Mühsames. Von Sättigen finden, redet Jesus. Oder er bringt selber noch die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da schwingt auch das Feindingsbild mit. Samariter sind geistliche Finder von den Israeliten. Die haben es einfach, im Sinn von, die haben es anders gesehen. Und die Juden haben sich abgrenzt von denen, weil sie es einfach theologisch nicht auf der gleichen Ebene gehabt haben. Von solchen Gruppen hat Jesus da geredet. Das sind, um die geht es bei Feindesliebe. Vielleicht geht es da um den unterdrückenden Boss, um es ein bisschen in die Nähe zu holen, um einen ehrgeizigen, mobbenden Arbeitskollegen. Vielleicht geht es um der Partner oder die Partnerin, die sich von dir hat scheiden lassen, jetzt sind wir bei ganz heftigen Themen, wo ich leicht kann sagen von da oben ab, und es tut mir leid, wenn ich da jemandem Unrecht tue, aber ich glaube, es geht genau um die Fälle, die schwierig sind, dort drin zu lernen, oder? Es geht vielleicht auch um den anders glaubenden Egebeller, der, der es jetzt einfach anders sieht und nicht nur, ob jetzt der Vorhang soll schwarz sein oder weiß. Sondern vielleicht Dinge, die dir theologisch eigentlich wichtig sind. Und jetzt ist da einfach eine, die das anders sieht. Ich glaube, das ist unser Übungsfeld. Um diese Menschen geht es, um die in Anführungs- und Schlusszeichen finden. Die wollen wir lieben lernen. Das, glaube ich, ist der Sinn und Zweck der Gemeinde. Und das ist das, was wir miteinander wollen. Wie können wir das anpacken? Mit eben konstruktiven Auseinandersetzungen. Es ist ganz wichtig, dass wir parat sind, aufs Gegenüber einzugehen. Vielleicht wie ein Paulus in Athen, ich erzähle die Geschichte nicht, das ist, wo er nachher von dem den Altar findet, vom namenlosen Gott. Aber er ist tagelang in dieser Stadt rumgelaufen und ist richtig in das athenische Leben eingetaucht, bis er dann das Gespräch, die Auseinandersetzung gesucht hat mit diesen Leuten. Er hat gewusst, mit wem er es zu tun hat. Er hat die Menschen verstanden. Und das ist auch ein Grund, warum wir so verschiedene Gottesdienstformen gewählt haben. Da werden wir ganz neue Art und Weise haben, wie wir uns begegnen am Sonntagmorgen. Da werden wir miteinander über einen Bibeltext reden, wie wir es vielleicht bis jetzt noch nicht so gemacht haben. Und man wird vielleicht da und dort mal merken, dass man es nicht gleich sieht. Und das müssen wir lernen, auszuhalten und miteinander den Weg gehen und nicht einfach sagen, oh, also, der Gang jetzt halt noch einen anderen hin, sondern wir sind da miteinander im Bremgarten und wollen diesen Ort verändern. Wichtig ist, dass wir bereit sind, die eigenen Grenzen zu erweitern. Wie Jesus das war, als er die Heidin getroffen hat, die Tochter von einem Dämon besetzt. Sie möchte, dass Jesus sie heilt und Jesus ignoriert sie, eiskalt. Und macht erst etwas, weil die Jünger ihm sagen, du, stell die mal ab, die schreit so laut. So steht es dort. Und dann kehrt er sich um und sagt, nein, mein Auftrag ist nicht für dich, ich bin für die Juden gekommen, nicht für die Heiden. Hat er enge Grenzen gehabt, unser Jesus. Und dann hat er sich aber auf eine Auseinandersetzung eingelassen mit ihr, wo er am Schluss gesagt hat, wow, dein Glaube, der haut mich um, deine Tochter soll heil sein. Also sogar Jesus ist über Sinn von Gott glaubte über diese Grenzen aus und hat seine Grenzen weitergemacht, obwohl er von Gott tief überzeugt war, das ist mein Auftrag und so ist es. Trotzdem ist er weitergegangen. Und diese Bereitschaft, die müssen wir auch haben, wie Jesus. Wichtig ist, dass wir eine Demut haben in den Begegnungen. Dass deine und meine Sicht, das ist Stückwerk, niemand und gar niemand weiß alles oder sagt das Richtige immer. Ziemlich sicher habe ich von da oben runter oder in sonst Gesprächen so ziemlich einen Humbug erzählt. Da bin ich mir ganz sicher. Das Gute ist nur, dir geht es genau gleich. Da haben wir einfach voll Augenhöhe. Und dann, wir sind alles erwachsene Leute. Das, was man hört, das kann man prüfen und das Gute behalten. Und dann nochmal etwas, da habe ich keinen Bibelvers gefunden, aber wir würden sicher finden, ist mir wichtig, dass wir uns einfach zu nichts drängen lassen. Es ist völlig in Ordnung, wenn du einfach eine bestimmte Sicht oder einen Glauben für dich behaltest, weil dein Herz das sagt. Lass dich ja nicht von jemandem zu etwas überreden oder drängen, weil er jetzt da die neueste Erkenntnis und weiss ich was hat, sondern es ist völlig in Ordnung, wenn du einfach treu bist, zu dem, was du im Herz trägst. Wir wollen dir Vielfalt ernst nehmen und wir wollen dieser Vielfalt Platz geben. Brutal wichtig. Wir wollen miteinander lernen, darum sind wir da, darum machen wir Sachen miteinander und wir möchten einander lieben lernen und wir sind nicht im Menschenveränderungsbusiness, wo man die Menschen dorthin bewegt, dass man sie dann endlich lieben kann, sondern wir lieben jeden, Gott so, wie er jetzt ist. Das ist ganz wichtig. Das kann Jesus durch uns bewirken. Er kann uns Liebe geben für die schrägsten Vögel, die du dir ausdenken kannst. Das ist möglich, ohne dass man sie verändert. Das geht. Aber einfach nur mit ihm. Darum ist die Begegnung, wie du gesagt hast, so eminent wichtig. Weil ohne den Hochsprungstab packen wir es nicht. Man sieht es da nicht so gut. Ich möchte einfach nochmal sagen, wie der ich habe gestaunt, wie das Bild einfach in sich verhebt. Wir haben Familie, wir haben Liebe, wir haben Auseinandersetzungen, konstruktive, wir haben den Link zwischen Familie und dem Ziel. Wer der Wille vom Vater tut, der gehört zu der Familie. Und Familie sind die, oh, jetzt mache ich es durcheinander. Mal, Familie sind die, die ihre Feinde lieben. Oder? Lieb deine Feinde. So erweisest du dich als Sohn, ein Sohn vom Vater im Himmel. Das hängt alles zusammen. Und das Kernstück ist der Hochsprungstab, Beziehung zu Jesus, das Lernen von ihm. Anders geht es nicht, es gibt keinen anderen Weg. Punkt. Und dann das Konstruktive, das Praktische, werden eben die Gottesdienstformen sein. Das Miteinander da, die Gespräche, die wir haben, getraut euch, ich sage es jetzt gerade, getraut euch über Corona zu reden, getraut euch wütig zu sein über Corona, getraut euch freundlich zu sein mit Corona, redet über Homosexualität, redet über politische Entwicklungen, reibt euch aneinander. Nur so können wir das lernen. Bin ich überzeugt davon, dass das ein gesunder und guter Weg ist. Punkt.
Genau, und so haben wir das Bild, das wir vom Anfang hatten, haben wir jetzt quasi fast wieder gleich da. Einfach mit dieser Änderung von unserem roten Teil, von diesen zwei Hauptsätzen, die wir jetzt versucht haben zu erklären, die wir gezeigt haben, auch wie sie miteinander zusammenhängen. Und so möchten wir weitergehen für den Rest von diesem Jahr. Und mir ist noch wichtig in dem Sinne, dort unten rechts, seht ihr das dort, wo kommt? Dort unten rechts, und oben rechts. Das Fundament oder der rote Teil ist jetzt nicht etwas, wo, wie es der Simon schon gesagt hat, jetzt und in alle Ewigkeit da ist. Es ist zwar ein Fundament, auf dem wir jetzt versuchen, Fürschi zu gehen, aber wenn wir unterwegs erkennen, dass es noch einen anderen Schwerpunkt gibt oder etwas dort innen nicht so ist, wie man findet, ist es richtig, dann sind die Sachen veränderbar. Mit dem wollen wir einfach sagen, auch wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen jetzt alles, sondern das ist einfach so unser aktueller Stand nach bestem Wissen und Gewissen mit Prüfen, mit Nachfragen, mit darüber reden. Und im Moment glauben wir, dass das uns relativ gut beschreibt, ich sage es mal so. Vielleicht auch sehr gut beschreibt, aber und das ist ein Herzensanliegen, aber das Herzensanliegen ist jetzt nicht in Stein. Wir haben kein Stein aus Herz, kein Herz aus Stein, hat es geheißen, also wir haben ein Herz aus Fleisch. Und das Fleisch, das bewegt sich halt und darum passiert das, oder? Und noch zum Abschluss wirklich die Einladung zum Mitmachen. So ein kompliziertes Wort, aber es hat so, es ist beim Schreiben gerade so gut rausgekommen. Die Einladung zu der Partizipation. Also, dann Rückmeldungen anmachen. Wenn euch etwas gefällt, sagt es, dann haben nämlich alle Spurgrüppler Freude. Wenn euch etwas nicht passt, dann sagt es direkt den Leuten, die gepatzt haben oder einen Fehler gemacht haben oder eine Überzeugung haben, die anders ist als euch. Und in dem Sinn ein Aufruf, im Sinne von dem, was wir jetzt heute gesagt haben. Jesus hat das gesagt und die Liebe fordert das von uns eigentlich auch, dass wir nicht hinten rum schwätzen, sondern gehen direkt auf die Leute zu. Direkt, oder? Da einfach auch die Info nochmal. Wir haben auf Telegram so eine heikle Themengruppe. Dort kann man Themen einstellen, wo einen beschäftigen. Und vielleicht gibt es ein Feedback, vielleicht auch nicht. Aber es hilft uns auch dort ein bisschen zu wissen, wo stehen wir an und wo haben wir Fragen. Und vielleicht können wir so etwas mal aufnehmen und so wie heute Morgen das einmal besprechen. Und falls ihr Fragen oder Gespräche habt, wo über das rausgeht, dann möchte ich auch einfach alle Mitglieder der Spurgruppe nochmal ans Herz legen. Wir haben sie dort nochmal mit Namen aufgeführt. Das ist Zibil, der Dani Bertschi, der Freddy, der Timon, Claudia, der Patrick, der Simi und ich. Also kommt auf uns zu. Wir werden das aufnehmen und schauen, was wir damit machen können. Ja, was ist es? Ich glaube, jetzt kommt noch ein Lied, oder?